Könnt schon mal mit mir aufschlagen, das 10. Kapitel im Hebräerbrief. Hebräerbrief Kapitel 10, da werden wir gleich einen Abschnitt lesen. Ich möchte es aber gerne mit einem kleinen Bild ein bisschen einführen, das uns vielleicht helfen soll, auch die eine oder andere Sache hier etwas besser zu verstehen. Wir stellen uns mal vor, so ein bisschen nach vorne gedacht, es ist Montag, 19. Juli 2021. Zumindest für uns hier in Hessen wäre das jetzt der erste Montag in den Sommerferien. Und wir gehen mal davon aus, all diese Maßnahmen, die uns im Moment so furchtbar einschränken, sind aufgehoben. Du hast deinen Urlaub an deinem Lieblingsort gebucht, du hast dein Zugticket in der Hand und sitzt im Zug und du weißt, jetzt ist es nicht mehr lange, es dauert noch ein paar Stunden und dieser Zug bringt mich direkt dorthin. Direkt an den Ort, auf den ich mich so lange gefreut habe, wo ich gerne bin im Sommer und meinen Urlaub dort verbringe. Und wenn jetzt nichts Außergewöhnliches irgendwie dazwischen kommt, dann wird es auch so sein. Ich bin gewiss, ich habe das Ticket in der Hand, ich sitze hier im Zug und er fährt gleich los. Und ich glaube, das können wir uns zumindest gut vorstellen. Vielleicht wäre der eine oder andere auch gerne an dem Ort, aber es veranschaulicht uns so ein bisschen diese Spannung, von der unser Text, den wir gleich lesen werden, so getragen ist heute. Da ist es auf der einen Seite so, ja, ich habe das Ticket in der Hand, ich sitze in dem Zug, ja, vielleicht fährt er schon los. Es ist gewiss, ich habe alles, was ich brauche und ich weiß, es dauert nicht mehr lange und ich bin da. Aber ich bin da noch nicht. Ich habe es jetzt schon fest gebucht und in der Hand, aber ich bin noch nicht da. So gewiss es ist, dass ich dort ankommen werde. Und so wird uns im Hebräerbrief in dem Abschnitt, den wir jetzt gleich lesen, ab Vers 11, dann auch sozusagen diese Glaubensreise, auf der wir sind, beschrieben. Und das Schöne dabei ist und das Ermutigende dabei ist, hier dürfen wir gewiss sein, Jesus bringt dich sicher ans Ziel. Jesus bringt dich ans Ziel. Und das wollen wir jetzt hören in diesem Abschnitt von Vers 11 bis Vers 18. Hebräer Kapitel 10, Vers 11 bis Vers 18. Und jeder Priester, und dort geht es um die Priester des Alten Bundes, jeder Priester steht täglich da, verrichtet den Dienst und bringt oft dieselben Schlachtopfer dar, die niemals Sünden hinwegnehmen können. Dieser aber, dort geht es um Jesus Christus, dieser aber hat ein Schlachtopfer für Sünden dargebracht und sich für immer gesetzt zur Rechten Gottes. Fortan wartet er, bis seine Feinde hingelegt sind als Schemel seiner Füße. Denn mit einem Opfer hat er die, die geheiligt werden, für immer vollkommen gemacht. Das bezeugt uns aber auch der Heilige Geist, denn nachdem er gesagt hat, dies ist der Bund, den ich für sie errichten werde nach jenen Tagen, spricht der Herr, ich werde meine Gesetze in ihre Herzen geben und sie auch in ihren Sinn schreiben und ihre Sünden und ihre Gesetzlosigkeiten werde ich nicht mehr gedenken. Wo aber Vergebung dieser Sünden ist, gibt es kein Opfer für die Sünde mehr. Jesus bringt dich ans Ziel. Und in diesem Abschnitt, in diesen paar Versen, da fasst jetzt der Schreiber des Hebräerbriefs nochmal alles so konzentriert zusammen, worüber er die ganzen letzten Kapitel sehr ausführlich nachgedacht hat und gesprochen hat oder geschrieben hat. Und dann bringt er es noch mehr auf den Punkt, indem er in Vers 14 das Ganze sozusagen in einem Vers zusammenfasst. Denn mit einem Opfer hat er die, die geheiligt werden, für immer vollkommen gemacht. Und an diesem Leitvers, an diesem Kernvers wollen wir uns heute auch orientieren. Und vielleicht sagt der eine oder andere, ja, das spornt mich an, das motiviert mich, diesen Vers, den lerne ich heute auswendig. Und den behalte ich für mich die Woche über. Das ist auch etwas, wo ich dann die Woche hin nachdenken will und mich daran orientieren will, von dem, was wir hier gelernt haben. Denn mit einem Opfer hat er die, die geheiligt werden, für immer vollkommen gemacht. Und wir merken hier vielleicht auch schon beim ersten Hinsehen, das gibt drei Dinge, die wir hier genauer ansehen wollen. Jesus bringt dich sicher ans Ziel. Ein erstes, Jesus opfert sich für dich. Ein zweites, und dieser Punkt wird dann etwas länger sein, Jesus heiligt dich. Und der dritte dann auch etwas kürzer, Jesus macht dich vollkommen. Ein erstes, Jesus opfert sich für dich. Und darüber hat der Schreiber hier ja schon einige Kapitel lang gesprochen. Und jetzt bringt er es noch einmal so auf den Punkt und stellt noch einmal das gegenüber, was im Alten Testament passiert ist, im Alten Bund, wo es die Stiftshütte gab und dann später den Tempel und dort die Priester ihren Dienst taten. Und dann auf der anderen Seite Jesus Christus und sein Opfer am Kreuz. Das lesen wir hier in Vers 11 und Vers 12 noch einmal in zwei Versen so gegenübergestellt. Und jeder Priester des Alten Bundes steht täglich da, verrichtet den Dienst und bringt oft dieselben Schlachtopfer dar, die niemals Sünden hinwegnehmen können. Dieser Jesus Christus aber hat ein Schlachtopfer für die Sünden dargebracht und sich für immer gesetzt zur Rechten Gottes. Und dann nochmal Vers 14, wo wir das wiederfinden, denn mit einem Opfer hat er die, die geheiligt werden, für immer vollkommen gemacht. Nun, vier Dinge werden uns hier nochmal genannt, die so einen Priester des Alten Bundes, des Alten Testaments auszeichnen. Einen Priester in seinem Dienst, den er dort im Heiligtum, sei es die Stiftshütte oder später der Tempel, getan hat. Das Erste, was hier nochmal hervorgehoben ist, ist, dass diese Priester in dem Dienst, den sie tun, stehen. Sie stehen. Das heißt hier, jeder Priester steht täglich da. Und für die Priester, weder in der Stiftshütte noch im Tempel, war es irgendwie vorgesehen, dass sie während ihres Dienstes sich irgendwo mal hinsetzen könnten. Da gab es nichts dafür. Die waren stehend in ihrem Dienst, haben geopfert und haben die verschiedenen Dinge getan, aber sie haben alles, was immer sie getan haben, stehend getan. Sie waren immer auf den Beinen, immer unterwegs, immer in Bewegung. Das Zweite, was hier herausgehoben wird, ist, dass sie täglich ans Werk gehen. Die Priester haben jeden Tag aufs Neue die Opfer zugerichtet. Tag ein, Tag aus, jeden Tag. Einmal die Woche am Sabbat dann nochmal vielleicht besondere Opfer, einmal im Monat zum Neumond auch nochmal besondere, einmal im Jahr nochmal besondere zu den Festen. Aber Tag ein, Tag aus, immer und immer und immer fort sind diese Priester mit ihrem Dienst beschäftigt. Es hört nie auf. Immer fort. Und es fängt wieder an, jeden Tag, immer wieder aufs Neue. Und ein drittes, was genannt wird, sie bringen oft dieselben Schlachtopfer dar. Jeden Tag. Immer wieder die gleichen Opfer. Jede Woche, jeden Monat, jedes Jahr. Immer wieder dieselben Opfer. Und wenn ihr das mal so lest, in den Mosebüchern zum Beispiel, man hat manchmal den Eindruck, wenn ich an Priester denke, dann stelle ich mir das manchmal so wenig vor, aber manchmal hat man den Eindruck, diese Priester, die waren fast mehr wie Metzger, was die alles wissen mussten von Tieren und welche Teile da wo, wie herausgenommen wurden und verbrannt und die anderen nicht und die einen wurden gegessen und die anderen nicht. Und dieser ganze Dienst war immer, hier kommen Tiere, hier kommen Menschen, die ihre Opfer darbringen oder Opfer, die auch das Volk als Ganzes darbringen. Diese Tiere müssen getötet werden, müssen geschlachtet werden, müssen auseinandergenommen werden, müssen geopfert werden. Und immer wieder, jeden Tag, immer wieder die gleichen Opfer. Und das Vierte, was hier herausgehoben wird, und das ist das eigentlich Allertraurigste. Ja, diese Priester, die tun genau das, was Gott ihnen vorgeschrieben hat. Das könnt ihr ausführlich lesen in den Mosebüchern, wo in Levitikus oder auch an anderen Stellen, wo das sehr ausführlich beschrieben ist, wie diese Opfer auszusehen haben. Gott hat es so verordnet. Aber diese Opfer konnten nie die Sünde hinwegnehmen, heißt es hier. In Vers 11, die niemals Sünde hinwegnehmen können. Was für eine Mühe. Diese Priester stehen permanent da, jeden Tag, bringen permanent immer wieder dieselben Schlachtopfer da, Tag ein, Tag aus, Tiere sterben, lassen ihr Leben. Aber sie können damit keine Sünden tilgen. Was für eine erschütternde Bilanz. Obwohl die Priester genau das taten, was Gott von ihnen wollte, was er in seinem Wort geboten hatte, können sie mit dem, was sie tun, das Problem der Sünde im Grunde nicht wirklich lösen. Ja, beschwichtigen, bedecken, und es ist auch notwendig, Gott hat es so gefordert, aber es ist immer noch da. Es kommt immer wieder, jeden Tag aufs Neue. Wie gewaltig steht dem der Sühnetod Jesu am Kreuz gegenüber, hier in Vers 14. Denn mit einem Opfer hat er, Jesus Christus, die, die geheiligt werden, für immer vollkommen gemacht. Jesus, er beseitigt tatsächlich das Problem der Sünde. Er deckt das nicht nur mal so ein bisschen zu bis zum nächsten Tag, sondern er beseitigt das Problem der Sünde. Das sehen wir uns später noch genauer an. Anders als die Priester im Alten Bund. Da konnte die Opfer konnten die Sünde nicht hinwegnehmen. Aber Jesus nimmt die Sünde hinweg. Und anders als bei den Priestern des Alten Testaments hat Jesus einmal ein Opfer dargebracht. Nicht täglich. Und auch nicht immer wieder das Gleiche, sondern ein Opfer. Einmal ist er ans Kreuz gegangen und hat sich selbst geopfert. Dafür gibt es keine Wiederholung. Es ist ein Opfer, es sind nicht viele. Und es ist ein für alle Mal und ohne, dass es je wiederholt werden kann oder wiederholt werden darf. Es ist ein einmaliges Opfer gewesen. Und es war vollkommen. Und es war wirksam. Es hat tatsächlich die Sünde weggenommen. Wie es hier in Vers 12 heißt, dieser aber hat ein Schlachtopfer für Sünden dargebracht und sich für immer gesetzt zur Rechten Gottes. Und das sehen wir hier nun auch. Jesus sitzt jetzt zur Rechten Gottes. Anders als diese alttestamentlichen Priester, die dauernd auf den Beinen waren. Jesus vollbringt dieses einmalige Opfer ein für alle Mal und setzt sich für immer zur Rechten Gottes. Es ist vollbracht. Es ist geschehen. Das Opfer ist dargebracht und Christus nimmt neben Gott, dem Vater im Himmel, auf dem königlichen Thron zu seinem rechten Platz. Und sitzt dort für immer. Vielleicht guckst du jetzt in deine Bibelübersetzung und denkst, bei mir steht das ein bisschen anders. Die Schlachterbibel übersetzt hier beispielsweise, er aber hat sich, nachdem er ein einziges Opfer für die Sünden dargebracht hat, das für immer gilt, zur Rechten Gottes gesetzt. Es ist also die Frage, wie man diesen Vers genau zu verstehen hat. Geht es jetzt darum, dass Jesu Opfer für immer gilt? Oder dass er sich für immer zur Rechten Gottes gesetzt hat, wie es hier die Elberfelder Bibel übersetzt. Und das Problem ist, es ist beides richtig. Und die Ausleger, egal welchen Hintergrund es und Couleur oder welcher Zeit, das ist die Jahrhunderte hindurch, gibt es hier diese Debatte, wie, wohin gehört das jetzt? Man ist sich nicht einig. Man kann es nicht wirklich sagen, weil es gibt Argumente da und dort für. Und beides ist richtig. Jesus hat für immer dieses einmalige Opfer dargebracht und er sitzt für immer zur Rechten Gottes des Vaters. Und ich kann mir durchaus vorstellen, dass der Schreiber hier vielleicht sprachlich gewandt das wirklich so formuliert hat, dass er auch an beides gedacht hat. Warum nicht? Beides ist richtig. Und man muss sich letztendlich da auch nicht am Ende darauf aufhalten. Jesus hat für immer dieses Opfer dargebracht und er sitzt für immer und ewig zur Rechten Gottes des Vaters. Schauen wir also hier zuerst zurück. Was dort geschehen ist, vor 2000 Jahren am Kreuz von Golgatha, als Jesus Christus sich am Kreuz geopfert hat, dann hat er dort ein einmaliges, für alle Zeiten und immer gültiges und wirksames Sühnopfer dargebracht. Es gibt kein weiteres Opfer mehr, es kann kein weiteres Opfer mehr geben und es ist kein weiteres Opfer mehr nötig. Es kann auch nicht wiederholt werden. Aber dieses Opfer, das Jesus vor 2000 Jahren dargebracht hat, am Kreuz, ist wirksam. Es nimmt die Sünde weg. Es deckt sie nicht nur zu. Und er sitzt jetzt für immer zur Rechten Gottes des Vaters. Das ist vor 2000 Jahren geschehen und es gilt für immer. Und am Kreuz erfüllt sich das, worauf diese ganzen täglichen alttestamentlichen Opfer hingewiesen haben. Es ist vollbracht. Denn mit einem Opfer hat er die, die geheiligt werden, für immer vollkommen gemacht. Jesus bringt dich ans Ziel. Die Grundlage dafür ist gelegt. Ein für alle Mal. Für immer und ewig. Vor 2000 Jahren am Kreuz von Golgatha. Jesus opfert sich für dich. Das steht. Das ist fest. Und das ist ein für alle Mal geschehen. Und das gilt. Aber wie sieht das für mich heute aus? Wie ist das für mich heute mit meinem Leben? Wir haben vorhin Jeremia 17 gelesen, über die Boshaftigkeit des Herzens. Wenn ich mich so ansehe, ich bin doch immer noch ein Sünder. Auch wenn Jesus vor 2000 Jahren dieses Opfer dargebracht hat und meine Schuld getilgt hat und die Sünde weggepackt hat und ich mein Leben heute angucke, sündige ich immer noch. Richtig? In unserem Bild gesprochen, Jesus hat deine Fahrkarte gelöst. Er hat bezahlt für deine Fahrt. Du sitzt mit dieser Fahrkarte im Zug und es ist gewiss, ja, sie gehört dir. Aber du bist noch nicht am Ziel und wie sieht jetzt diese Reise aus, auf der wir uns befinden? Das ist der zweite Punkt, der ist etwas länger. Jesus heiligt dich. Jesus heiligt dich. Hier tut sich jetzt diese gewaltige Spannung auf, in der wir davon reden, dass wir erlöst sind durch den Tod Jesu am Kreuz, ein für alle Mal, unsere Sünde ist beseitigt und getilgt und weg. Aber wir sind noch nicht in der Herrlichkeit angekommen. Wir leben noch so dazwischen. Und diese Spannung durchzieht auch diesen Text. Ich will es euch gleich ein bisschen zeigen. Gerade noch in dem 10. Vers hier in der Elberfelder Bibel wird er auch noch in den Abschnitt mit hineingekommen, lesen wir: In diesem Willen sind wir geheiligt durch das ein für alle Mal geschehene Opfer Jesu Christi. Wir sind geheiligt, wir sind heilig. Und wir kennen das aus neutestamentlichem Sprachgebrauch, wir machen das heute oft nicht mehr so, dass die Gläubigen als Heilige angesprochen werden. Bei vielen Briefgrüßen werden die Gläubigen als Heilige angesprochen. Wir sind heilig, steht hier in Vers 10. Und dann in Vers 14 heißt es, denn mit einem Opfer hat er die, die geheiligt werden, für immer vollkommen gemacht. Die dabei sind, heilig zu werden. Die gerade jetzt heilig werden, ist eben noch nicht vollkommen sind in dem Sinn. Sie sind noch nicht ganz am Ende, noch nicht fertig. Es passiert gerade eben noch. Die werden gerade geheiligt. Wir werden gerade geheiligt. Und das ist eine riesige Spannung, in der wir stehen und die wir im Grunde auch erleben. Prinzipiell sind wir das jetzt bereits aktuell, was wir immer noch werden müssen. Heilige, Geheiligte. Wir sind heilig und trotzdem müssen wir es noch werden. Klingt komisch, aber so ist es. Und diese Spannung finden wir hier nicht nur, wenn wir an uns persönlich denken. Wir sehen das auch in dem Dienst Jesu. Schauen wir auf den Herrn Jesus. Jesus Christus hat dieses vollkommene Sühnopfer am Kreuz dargebracht. Er hat die Sünde getilgt. Er hat der Schlange den Kopf zertreten. Er hat den Satan besiegt und er hat den Tod überwunden. Jesus ist Sieger. Jesus geht als Sieger vom Platz. Er hat dieses Problem gelöst. Dann lesen wir hier in Vers 13, fortan wartet er, bis seine Feinde hingelegt sind als Schemel seiner Füße. Jesus fährt in den Himmel auf, er sitzt zur Rechten Gottes des Vaters auf dem Thron Nachdem er uns vor 2000 Jahren ein für alle Mal erlöst hat, uns zu Heiligen gemacht hat und sitzt als königlicher Messias auf dem Thron zur Rechten Gottes, und was tut er dort? Fortan, also auch jetzt, wartet er, bis seine Feinde hingelegt sind als Schemel seiner Füße. Da fehlt noch was. Da ist noch was im Gange. Die Feinde sind noch da. Ja, besiegt, erledigt. Der Tod ist besiegt. Die Sünde ist getilgt. Aber sie ist noch da. Der Feind ist noch da. Er ist noch aktiv. Und diese Feinde greifen das Reich Christi an. Sie wollen es zerstören. Als Gemeinde, aber auch uns persönlich. Und hier herrscht ein gewaltiger geistlicher Krieg, der zwar entschieden ist, aber noch nicht zu Ende. Und wir hatten es gerade vorhin im Buch Hiob in dem ersten Kapitel gelesen, dieser Krieg, der da herrscht zwischen Satan und Gott und diese Auseinandersetzung, die Hiob so stark trifft, und er erlebt das. Er sieht das nicht, aber er erlebt das. Und so warten wir auf den Tag, an dem unser König wiederkommt und dieser Welt ein Ende setzt, um Gericht zu halten. Der Feind ist besiegt, der alten Schlange, der Teufel, ist der Kopf zertreten. Aber solange diese Welt besteht, gibt er sich nicht geschlagen, bis der Herr wiederkommt. Und Paulus spricht einmal von diesem langen Kampf, den Christus im Grunde heute in dieser Welt noch führt, auch wenn er gesiegt hat, auch wenn klar ist, wer am Ende den Sieg hat. Dieser Kampf ist nicht zu Ende. Im 1. Korintherbrief in Kapitel 15 spricht Paulus davon, ab Vers 24, dann kommt das Ende, wenn Christus das Reich Gottes, das Reich dem Gott und Vater übergibt, wenn er alle Herrschaft und alle Gewalt und Macht weggetan hat, denn er muss herrschen, bis er alle Feinde unter seine Füße gelegt hat. Als letzter Feind wird der Tod weggetan, denn alles hat er seinen Füßen unterworfen. Jesus ist noch in diesem Kampf und am Ende wird der Tod vollkommen beseitigt. Noch sind wir alle hier und wenn der Herr nicht wiederkommt, werden wir auch alle sterben. Selbst diese kleinen süßen Babys, die jetzt geboren sind, sind jeden Tag einen Tag näher an dem Tag, an dem sie sterben müssen. Es ist noch so. Diese Welt ist noch vergänglich. Und diese Welt ist auch noch von der Sünde und den Folgen der Sünde geplagt. Und so wartet Christus nicht einfach untätig drauf, bis seine Feinde beseitigt sind. Er herrscht, er regiert auf dem Thron Gottes, hier, heute und jetzt. Der Kampf ist entschieden, der Kampf ist gewonnen, der Teufel ist besiegt, aber der Kampf ist noch nicht zu Ende. Und was bedeutet das für uns hier in dieser Welt? Was bedeutet das für mich? Wenn ich zu Jesus gehöre, dann bin ich ein für alle Mal erlöst. Ich bin geheiligt durch sein Sündopfer am Kreuz. Ich bin heilig, sündlos. Die Schuld ist getilgt. Diese Sünde, die mich von Gott trennt, ist beseitigt. Aber bin ich damit meine Sünde los? Bin ich damit sündlos? Wenn ich mich angucke, wenn ich mich prüfe, und wir hatten vorhin eben auch Jeremia gelesen, ja, ich bin Sünder. Solange ich in dieser Welt lebe, bin ich ein Sünder. Gott heiligt uns. Aber wie sieht das jetzt aus? Lesen wir noch einmal unseren Abschnitt hier ab Vers 14. Denn mit einem Opfer hat er die geheiligt werden, die gerade jetzt geheiligt werden, also uns, für immer vollkommen gemacht. Das bezeugt uns aber auch der Heilige Geist. Denn nachdem er gesagt hat, dies ist der Bund, den ich für sie errichten werde nach jenen Tagen, spricht der Herr, ich werde meine Gesetze in ihr Herz geben und sie auch in ihren Sinn schreiben, und ihre Sünden und ihre Gesetzlosigkeiten werde ich nicht mehr gedenken. Schön zu lesen hier auch, dass der Heilige Geist selbst der Autor von Gottes Wort ist, der Autor des Alten Testaments, der Autor des Buches Jeremia, aus dem dieses Zitat stammt. Gott selbst hat die Schrift inspiriert. Es ist nicht nur Menschenwort, ja, auch Menschenwort, hier, Jeremia hat es aufgeschrieben, aber der Heilige Geist spricht. Es ist Gottes Wort. Und er hat damals zu Jeremias Zeit bereits angekündigt, was jetzt heute im neuen Bund gilt. Jeremia hat nach vorne geguckt und der Heilige Geist hat ihm dieses Wort gegeben und hat gesagt, das wird gelten, wenn der neue Bund kommt. Und jetzt mit dem Sühnentod Jesu und mit seinem Opfer am Kreuz ist der neue Bund da. Und jetzt gilt das. Was hier jetzt steht bei Jeremia in der Zukunft, ist für uns heute Gegenwart. Das gilt jetzt. Und es ist Wirklichkeit. In Kapitel 8 wurde dieser Abschnitt schon mal zitiert. Damals in Kapitel 8 war eher so ein bisschen der Schwerpunkt darauf, dass der alte Bund eben alt ist und der Vergangenheit angehört. Und dieser alte Bund, ja, mit dem Haus Israel ist eben Vergangenheit, war der alte Bund vor Jesu Tod. Und jetzt der neue Bund ist eben neu. Und hier liegt nun der Schwerpunkt darauf, was den neuen Bund ausmacht. Hier steht im Vordergrund, was jetzt gilt, was heute Wirklichkeit ist. Denn wir leben im neuen Bund. Wir gehören heute zum neuen Bund. Das ist unser Bund als Gemeinde Jesu Christi. Ist vielleicht eine Kleinigkeit, aber wer genau hinguckt, dem fällt es auch auf, dass hier in Vers 16, anders als in Kapitel 8, anders als bei Jeremia, jetzt nicht mehr vom Haus Israel die Rede ist. Hier heißt es, dies ist der Bund, den ich für sie errichten werde. Er zitiert hier etwas freier. Aber eben die Gemeinde des neuen Bundes ist eben nicht nur das Haus Israel, sondern zu der Gemeinde des neuen Bundes gehören die gläubigen Israeliten, die gläubigen Juden und die gläubigen Nichtjuden. Wir gehören zusammen. Und es ist unser Bund, der neue Bund. Und so ist es der Bund für die vielen Erwählten aus Judenchristen und für die Gläubigen aus anderen Völkern. Aber was beinhaltet jetzt dieser Bund, der jetzt, hier und heute für dich und mich als Kind Gottes gilt? Dies ist der Bund, den ich für sie errichten werde, heißt es hier, nach jenen Tagen, spricht der Herr, nach jenen Tagen, das ist jetzt geschehen mit dem Tod Jesu, ich werde meine Gesetze in ihr Herzen geben und auch in ihren Sinn schreiben. Und ihre Sünden und ihre Gesetzlosigkeiten werde ich nicht mehr gedenken. Wie war das denn im alten Bund? Da hat Gott auch sein Gesetz geoffenbart, am Sinai. Und er hat es mit eigener Hand auf zwei Steintafeln geschrieben. Es ist ein besonders heiliger Text. Der einzige Text, den Gott tatsächlich mit eigener Hand, mit eigenem Finger geschrieben hat, die 10 Gebote. Gottes Gesetz. Und die wurden auch ganz besonders aufgehoben in der Bundeslade, im Allerheiligsten, im Zentrum der Stiftshütte oder des Tempels. Dort lag das Gesetz. Aber super weit weggesperrt, man kam da eigentlich nicht dran, der hohe Priester einmal im Jahr, und der hat es wahrscheinlich auch nicht gesehen, weil es in dieser Bundeslade lag. Diese Steintafeln, die dort lagen. Und die frommen Juden bis heute, die haben durchaus auch diese Anweisungen im Alten Testament, in 5. Mose kann man das lesen, binden sich diese sogenannten Tefillin oder Phylakterien an die Arme, so Gebetsriemen nennen wir das auf Deutsch dann auch, oder an die Stirn, habt ihr vielleicht schon mal gesehen. Ja? Aber es wird so von außen an den Körper drangebunden, das Gesetz, die Gebote Gottes. Hier im Neuen Bund heißt es jetzt, ja, Gott schreibt dieses Gesetz noch einmal neu, aber eben nicht mehr auf Steintafeln, sondern aufs Herz, in den Sinn, in das Innere, das wir nicht sehen können, unseren inwendigen Menschen. Gott gibt uns sein Gesetz, sein heiliges Gebot in den Sinn, ins Herz, durch seinen Heiligen Geist. Wozu? Wieso schreibt Gott sein Gesetz in unser Herz? Nun, das Gesetz hat eine wichtige Funktion. In Römer 3, Vers 20 lesen wir, durchs Gesetz kommt Erkenntnis der Sünde. Und Samuel, finde ich, hat es vorhin gerade bei Jeremia 17 sehr schön hervorgehoben, wie trügerisch unser Herz ist. Und wie erschüttert wir sind, wenn uns Gott tatsächlich so viel Erleuchtung gibt, dass wir unsere Sünde erkennen. Und dazu gibt uns Gott seinen Heiligen Geist. durch diesen Heiligen Geist, seine Person, also Gott selbst in unserem Herzen, schreibt er sein Gesetz in unser Herz und überführt uns von Sünde. Also wir haben auch im Neuen Testament, im Neuen Bund, weiter mit Sünde zu tun. Wir stehen mitten in diesem Kampf. Der Heilige Geist zeigt uns die Sünde in unserem Leben, indem er uns durch das Gesetz in unserem Herzen dazu überhaupt überführt und erleuchtet, dass wir es erkennen. Und wir stehen in diesem Kampf, denn der Widersacher versucht uns zu Fall zu bringen. Und hier müssen wir stets auf der Hut sein. Im 1. Korintherbrief lesen wir einmal in Kapitel 10, denn wer zu stehen meint, der sehe zu, dass er nicht falle. Keine Versuchung hat euch ergriffen als nur eine menschliche. Gott aber ist treu, der nicht zulassen wird, dass ihr über euer Vermögen versucht werdet, sondern mit der Versuchung auch den Ausgang schaffen wird, sodass ihr sie ertragen könnt. Wir stehen hier in diesem Kampf. Wir stehen hier vor diesen Versuchungen, vor diesen Verlockungen der Sünde, die uns tagtäglich und immer wieder begegnen. Und wir dürfen nicht stolz sein und uns auf die Schulter klopfen und sagen, ich kriege das alles geregelt. Nein. Aber Gott gibt uns die Kraft, auch durch seinen Geist dieser Sünde zu widerstehen. Widersteht dem Teufel. Widersteht der Sünde. Und hier stehen wir in einem gewaltigen geistlichen Kampf. Und wie passend ist, dass wir heute früh Hiob 1 gelesen haben. Wo dieser Vorhang aufgerissen wird in diese geistliche Welt hinein, die wir nicht sehen können, aber die ist da. Und diese geistliche Welt ist Wirklichkeit. Und in diesem Kampf stehen wir. Und so gibt uns Gott seinen Heiligen Geist in unseres Inneres hinein, dass wir in diesem Kampf auch bestehen können. Paulus schreibt mal in Epheser 6 ganz wunderbar ein ganzen langen Abschnitt über die Waffenrüstung Gottes, wo er das alles so ein bisschen ausdeutet, was wir alles brauchen, um in diesem Kampf stehen zu können. Aber er beschreibt halt am Anfang auch sehr schön sehr realistisch, dieses Schlachtfeld, auf dem dieser Kampf stattfindet, in Epheser 6, Vers 10 bis 13. Und da sagt er, werdet stark im Herrn. Im Kapitel vorher sagt er, werdet voll Heiligen Geist. Und in der Macht seiner Stärke. Also nicht eure Kraft. Ihr braucht Gott. Ihr braucht Gott in eurem Herzen, Gottes Wort in eurem Herzen. Ihr braucht sein Gesetz in eurem Herzen und durch seinen Geist die Fülle und die Kraft, um in diesem Kampf zu stehen. Werdet stark im Herrn und in der Macht seiner Stärke. Zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an, damit ihr gegen die Listen des Teufels bestehen könnt. Denn unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Gewalten, gegen die Mächte, gegen die Weltbeherrscher dieser Finsternis, gegen die geistigen Mächte der Bosheit in der Himmelswelt. Achtung, in der Himmelswelt, dort hatten wir gerade Hiob 1 gesehen, da sitzt der Teufel auch in dem Rad. Deshalb ergreift die ganze Waffenrüstung Gottes, damit ihr an dem bösen Tag widerstehen und wenn ihr alles ausgerichtet habt, stehen bleiben könnt. Ja, wir stehen in diesem Kampf und es ist ein geistlicher Kampf. Es ist eben kein Kampf gegen Fleisch und Blut. Es ist kein Dschihad, wie ihn die Moslems meinen, führen zu müssen. Es ist ein komplett anderer Kampf. Aber wir kommen immer wieder zu Fall und sündigen. Wir sind Sünder. Wir brauchen Gottes Geist, wir brauchen Gottes Kraft, um widerstehen und in diesem Kampf siegreich bestehen zu können. Doch anders als im Alten Bund haben wir nun in Jesus ein Opfer, das die Sünde eben nicht nur bedeckt, sondern wegnimmt. Sie tilgt. Und so kämpfen wir zwar tagtäglich gegen die Verlockungen der Sünde. Und ja, wir kommen auch immer wieder zu Fall. Aber Gottes Geist überführt uns von der Sünde. Er leitet uns zur Buße. Und er leitet uns hin zu Christus, unserem gekreuzigten Erlöser, der für unsere Sünde bezahlt hat. Bei ihm haben wir dann tatsächlich Vergebung für unsere Sünde, denn er hat sie getilgt. Und diese Verheißung, diese herrliche Verheißung für den neuen Bund ist nun Wirklichkeit. Vers 17, ihre Sünden und ihre Gesetzlosigkeiten werde ich nicht mehr gedenken. Sünde und Gesetzlosigkeit ist im Grunde synonym, ist das Gleiche. In 1. Johannes 3, Vers 4 lesen wir, die Sünde ist die Gesetzlosigkeit. Sünde ist dadurch definiert, dass es die Übertretung ist von Gottes Gesetz. Das ist Sünde. Wenn wir etwas tun, was Gott verboten hat, ist es Sünde. Oder wenn wir nicht das tun, was Gott geboten hat, ist es Sünde. Aber Gottes Gesetz klärt, was Sünde ist und was nicht. Aber Gott räumt das weg. Er denkt da nicht mehr dran. Er hat das beseitigt. Und so sind wir gewiss, dass der Sieg am Ende Jesus gehört. Er hat durch seinen Tod und seine Auferstehung den Teufel, die Sünde und den Tod besiegt. Auch wenn sie noch da sind. Aber sie sind besiegt durch Jesus, den Gekreuzigten. Und fortan wartet er, bis seine Feinde hingelegt sind als Schemel seiner Füße. Aber es wird der Tag kommen, da der Feind endgültig besiegt ist und nicht mehr aufbegehren kann. Und so dürfen wir auch auf diesen persönlichen Weg, den wir gehen und streiten müssen, in unserer tagtäglichen Heiligung gewiss sein, dass uns Jesus sicher ans Ziel bringen wird, dass der Sieg ihm gehört. Ja, er ist Sieger und wir dürfen mit ihm gewiss sein. Und so erfahren wir auf der einen Seite das, was dann oft bei Kolosserbrief, Epheserbrief beschrieben wird, dass wir den alten Menschen ausziehen, dass wir im Kampf gegen die Sünde mehr und mehr unser altes Leben hinter uns lassen, unser sündiges Dasein besiegen, indem wir dem Teufel widerstehen und den Verlockungen der Sünde widerstehen. Und so kämpfen wir gegen die Sünde. Und auf der anderen Seite formt uns dann Gottes Geist auch um und macht uns Stück und Stück zu einem neuen Menschen. Der Heilige Geist sorgt dafür, dass wir dann in diesem Leben geheiligter werden, Jesus ähnlicher werden und am Ende dann auch Jesus ähnlich sein werden, wie es im 1. Johannesbrief im 3. Kapitel heißt. Geliebte, jetzt sind wir Kinder Gottes und es ist noch nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Wir wissen, dass wir, wenn es offenbar werden wird, ihm gleich sein werden, denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Noch sind wir nicht so wie Jesus. Jesus war sündlos. Ja, er wurde versucht, hat der Hebräerbriefschreiber ganz besonders schon hervorgehoben. Ja, Jesus wurde versucht wie wir, aber er war sündlos, ohne Sünde. Wir werden versucht und wir können widerstehen, aber wir können auch sündigen. Und wir sündigen viel zu oft. Aber der Tag wird kommen, da werden wir sein wie Jesus. Ohne Sünde. Und der Heilige Geist bringt uns dahin und formt uns dahin, indem er uns Gottes Gesetze aufs Herz schreibt und uns Gottes Wort lieb macht und wir Gottes Wort lieb haben, weil wir wissen, es ist das Richtige, es ist die Wahrheit, es ist Gottes Wort für uns. Und wenn wir mit seinem Geist erfüllt sind, werden wir dann auch zunehmend nach und nach diese Eigenschaften entfalten, die überhaupt nicht unserer sündigen Natur entsprechen. Ich weiß nicht, wie gut ihr eure sündige Natur kennt, so spreche vielleicht aus meinem eigenen Leben, manchmal so ein bisschen muffelig, grantelig, unfreundlich, keine Ahnung, all solche Dinge. Und es gibt ja eine ganze Menge, und wenn du meine Frau fragst, die weiß noch ein paar mehr. Aber wir lesen dann im Galaterbrief, was der Heilige Geist aus uns machen möchte, was er in uns hervorbringen möchte. Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Enthaltsamkeit. Und dann heißt es, gegen dies ist das Gesetz nicht gerichtet. Nein, der Heilige Geist gibt uns sein Gesetz. Und diese Dinge sind genau das, die sind das, was Gott möchte, was Gott gefällt. Und das möchte er in uns hervorbringen. Diese Eigenschaften, diese Charaktereigenschaften. Und das ist der neue Bund, zu dem wir gehören. Wir sind Sünder und Heilige zugleich. Und wir werden tagtäglich mehr und mehr geheiligt, indem wir die Sünde ablegen und heiliger werden. Noch stehen wir in diesem Kampf. Aber Jesus ist Sieger, der darauf wartet, dass seine Feinde endgültig gerichtet werden. Und als Schemel unter seinen Füßen, als der Schemel seiner Füße liegen. Aber es ist sicher. Denn Jesus hat es bewiesen. Durch seinen Tod, seine Auferstehung, seine Himmelfahrt. Und er sitzt heute zur Rechten Gottes des Vaters auf dem Thron. Jesus bringt dich ans Ziel. Und das ist gewiss. Diese Grundlage, die Grundlage dafür ist ein für alle Mal gelegt, vor 2000 Jahren am Kreuz von Golgatha. Dort hat sich Jesus für dich geopfert. Und jetzt und heute lässt dich Jesus nicht allein. Er gibt dir seinen Heiligen Geist ins Herz und in deinen Sinn und gibt dir sein Gesetz in dein Inneres, um in diesem Kampf gegen die Sünde in der Kraft seines Geistes bestehen zu können. Jesus heiligt dich. Und das bringt uns, wenn wir in diesem Bild der Zugfahrt bleiben, dorthin, dass wir sagen, ja, wir sind auf der Strecke, wir sind unterwegs zu unserem Ziel. Ja, da ist es schon mal schaukelig, da ist es vielleicht auch, gibt es vielleicht einen Sturm oder eine Störung oder ein Baum fliegt aufs Gleis. Vielleicht nimmt sogar der Zug mal eine falsche Abzweigung oder es kommt zu Unfällen, aber am Ende wird der Herr dafür sorgen, dass du auf diesem Weg bleibst und am Ziel ankommst. Und wer die Zeit hat und die Freude, der kann gerne mal John Bunyans Pilgerreise lesen, wo er das so bildhaft, aber wunderbar beschreibt, wie dieses Leben des Christen aussieht, durch diese Welt hindurch bis in die Herrlichkeit. Und das ist es, worum es geht hier. Ja, es ist dieser zweite Abschnitt, auf dem wir sind. Ja, wir haben unser Ticket, wir sitzen im Zug, wir sind unterwegs, aber wir sind noch nicht am Ziel. Das bringt uns zu dem dritten und letzten Punkt, der ist etwas kürzer. Jesus macht dich vollkommen. Schauen wir zurück, sehen wir Jesus, unseren Erlöser am Kreuz, der für unsere Schuld mit seinem einmaligen Schuldopfer ein für alle Mal bezahlt hat. Sehen wir und in die Gegenwart, dann sehen wir uns heute in dem Glaubenskampf, in diesem Kampf gegen die Sünde und die Bosheiten und die Mächte dieser Welt. Und dass wir nur in der Kraft seines Heiligen Geistes in diesem Kampf bestehen können. Aber sehen wir nach vorne. Dann sehen wir, dass unser Hohepriester uns den Weg in die Herrlichkeit aufgetan hat. Das ist der Weg, der einst verschlossen wurde. Einst, als unsere ersten Eltern in die Sünde gefallen sind und aus dem Garten Eden vertrieben wurden, hat Gott Cherubim mit flammendem Schwert vor den Eingang des Gartens gestellt, damit sie nicht mehr zurückkommen und zu dem Baum des Lebens. Das war verriegelt und abgebildet im alten Bund. Das Allerheiligste, da durfte keiner rein, außer dem hohen Priester, einmal im Jahr. Und es war höchst gefährlich. Aber Jesus hat uns den Weg jetzt aufgetan. Durch sein Sühnopfer. Und er hat uns mit Gott, dem Vater, versöhnt. Er hat die Sünde beseitigt. Und wir dürfen heute Kinder Gottes sein und dürfen mit Freimütigkeit eintreten in das Heiligtum Gottes. Und haben fortan kein anderes Opfer mehr nötig. Denn mit einem Opfer, Vers 14, hat er die, die geheiligt werden, für immer vollkommen gemacht. Und Vers 18, wo aber Vergebung dieser Sünden ist, gibt es kein Opfer für Sünden mehr. So wie sich Jesus ein für allemal für immer geopfert hat und für immer auf dem königlichen Thron zur Rechten Gottes sitzt, hat er auch uns ein für allemal für immer vollkommen gemacht. Durch Jesus Sühnetod am Kreuz sind wir fertig für die himmlische Herrlichkeit. Wir dürfen dort hineingehen. Unsere Sünde ist abgetan. Die Tür steht offen. Der Vorhang ist zerrissen. Wir können eintreten in die himmlische Herrlichkeit. Und dort im himmlischen Jerusalem versammelt sich die Gemeinde der Erstgeborenen, die Geister der vollendeten Gerechten. Das ist das Gleiche wie die Vollkommenen hier, in Hebräer 12, Vers 23. Und die Gläubigen des Alten Testaments, sie mussten noch darauf warten, in Hebräer 11, Vers 39 und 40 lesen wir davor, diese alle, die durch den Glauben ein Zeugnis erhielten, haben die Verheißung nicht erlangt, da Gott für uns etwas Besseres vorgesehen hat, damit sie nicht ohne uns vollendet werden. Und auch hier wieder dieses Vollkommen, dieses vollendet werden. Und es steht eben noch aus, wir haben im neuen Bund diese Verheißung erlangt, wir sind vollendet, auch wenn wir, die wir hier sitzen, noch nicht am Ziel angelangt sind. Aber wir können mit Zuversicht nach vorne gucken. Die Tür ist offen. Die Tür in die Herrlichkeit bei Gott, dem Vater, steht offen. Durch Jesus Sühnetod haben wir freien Zugang zu Gott. Jesus macht dich für immer vollkommen. Das gilt auch jetzt schon, auch wenn es für uns erst noch Wirklichkeit werden wird. Ja, wenn wir heute vor Gott, den Vater, kommen und im Gebet in seine Herrlichkeit eintreten, so sind wir doch immer noch hier auf dieser Erde. Aber der Tag kommt, an dem wir eingehen werden in die himmlische Herrlichkeit. Und wir sind vollkommen gemacht durch den Sühnetod Jesu am Kreuz. Es ist bezahlt. Wir werden geheiligt und sind vollkommen gemacht für den Tag, an dem wir unserem Herrn in der Herrlichkeit begegnen werden. Jesus bringt dich ans Ziel. Jesus opfert sich für dich, Jesus heiligt dich und Jesus macht dich vollkommen. Ihm gebührt alle Ehre dafür. Und so wunderbar und einprägsam bringt der Schreiber es hier auf den Punkt in diesem einen Vers, in Vers 14, denn mit einem Opfer hat er die, die geheiligt werden, für immer vollkommen gemacht. Halten wir noch einmal einen Moment inne und überlegen, was wir da vielleicht auch heute persönlich mitnehmen können und für uns in unseren Alltag hinein. Erstens, ich verstehe nur Bahnhof. Vielleicht hörst du diese Predigt und denkst dir, ja, hier geht es irgendwie um was ganz Wichtiges. Aber ich verstehe irgendwie nur Bahnhof. Ich weiß gar nicht, wovon der redet. Irgendwie ist mir das zu hoch, ist mir das zu fremd. Ich will das noch einmal mit ganz einfachen Worten sagen, was Gott uns hier sagt. Du bist am Bahnhof. Und dein Leben hat ein Ziel. Du befindest dich auf einer Reise und du wirst irgendwo ankommen. Und der Tag wird kommen, an dem du stirbst und an dem du dich vor Gott verantworten musst. Was dann? Hast du das Ziel erreicht, wozu Gott dich geschaffen hat? Bist du am richtigen Ort angekommen? Und es gibt nur einen richtigen Ort. Es gibt nur einen Ort, der ewig Bestand hat. Die Bibel, Gottes Wort, nennt es den Himmel oder das himmlische Jerusalem oder den Ort, wo Gott wohnt. Und dort kommst du nur hin, wenn du im richtigen Zug sitzt und die richtige Fahrkarte hast. Woher kriege ich die Fahrkarte? Auch hier gibt es nur einen Ort. Das Kreuz von Golgatha, dort, wo Jesus gestorben ist. Nur dort. Dort am Kreuz hat Jesus bezahlt für deine Sünde. Und wie bekommst du diese Fahrkarte? Du kannst sie nicht kaufen. Du kannst sie dir nur schenken lassen. Du kannst diese Fahrkarte in die Herrlichkeit nur geschenkt bekommen. Du kannst nichts dafür tun. Geh auf die Knie. Bitte Jesus, dass er sie dir schenkt. Es gibt nur diese eine Möglichkeit und nur diesen einen Weg zum Heil und nur diesen einen Erlöser, Jesus Christus, den Gekreuzigten. Ihn brauchst du, sonst nichts. Und er lädt dich ein. Komm zu ihm. Lass alles, was dich hält hinter dir, lass alles, was dich festhalten will in dieser Welt, dein altes Leben, deine schlechten Freunde, deine schlechten Gewohnheiten, deine Sünde, lass es. Geh zu Jesus. Nur bei ihm ist das Heil zu haben und sonst nirgends. Vielleicht sitzt du auch hier und denkst, oh, ich glaube, ich sitze im falschen Zug. Ich bin gar nicht mehr am Bahnhof. Mein Zug fährt irgendwie in eine andere Richtung. Bin ich ausgerichtet auf die Herrlichkeit bei Gott? Gibt ganz andere Sachen, die mein Leben bestimmen. Und mein Leben ist nicht davon bestimmt, dass ich hier irgendwie gegen Sünde kämpfe oder versuche, Christusähnlicher zu werden oder irgend sowas in der Art. Mein Leben ist voller Sünde. Mein Leben ist voller Eigensinn. Ich lebe, wie ich will. Voller Selbstliebe. Gibt es denn nicht irgendwie viele Möglichkeiten, am Ende beim richtigen Ort rauszukommen? Hat ja der alte Fritz schon gesagt, dass jeder so irgendwie nach seiner Fasson selig werden kann? Ist es wirklich nur diese eine Möglichkeit? Ja, es gibt nur eine Möglichkeit, am Ende am richtigen Ziel anzukommen. Jesus Christus, du brauchst ihn als deinen Erlöser, als deinen Retter, als deinen Heiland. Jesus, den Gekreuzigten. Und wenn du im falschen Zug sitzt und wenn du mit Vollgas in die falsche Richtung fährst, wirst du nie am richtigen Ziel ankommen. Schau, dass du so schnell wie möglich aus diesem Zug kommst und fliehe zu ihm, dem gekreuzigten Christus. Denn es gibt nur diesen einen und keinen anderen, in dem du Heil und Rettung und Erlösung haben kannst für deine Seele. Vielleicht denkst du, ja gut, ich bin das nicht. Aber ich sitze schon im richtigen Zug. Habe aber kein Ticket. Ich lese jeden Tag die Bibel. Ich bete zu Gott. Ich bin hier im Gottesdienst, jeden Sonntag. Ich lebe auch ein anständiges Leben. Aber ich habe kein Ticket. Ist das so wichtig? Ich weiß nicht, wie ihr drauf seid. Vielleicht ist der eine oder andere von euch schon mal schwarz gefahren, also ohne Ticket. Das geht. Also so, keine Ahnung, was die Quote ist, aber 90-95% kommt keiner, der guckt. Vielleicht geht es ja so. Vielleicht komme ich auch so durch und irgendwie ans Ziel. Aber was, wenn du ertappt wirst? Wenn du im Zug sitzt ohne Ticket und ertappt wirst, setzt sich der Zugbegleiter am nächsten Bahnhof vor die Tür. Und du kommst nicht mit. Und Jesus spricht einmal in einem Gleichnis von diesem Fall. Das ist ein bisschen ein anderes Bild, das dort gebraucht wird, aber das Urteil ist klar und hart. Matthäus 22, Vers 13, da sprach der König zu seinen Dienern, bindet ihm die Füße und Hände und werft ihn hinaus in die äußerste Finsternis. Da wird das Weinen und Zähneknirschen sein. Da hat sich einer reingemogelt, der nicht hineingehört. Und er wird hinausgeworfen. Und hier denke ich vor allen Dingen auch an unsere Kinder. Ja, eure Eltern sind gläubig. Sie erziehen euch in der Furcht des Herrn. Und du bist mit dabei. Von Kind auf mit dabei. Jeden Sonntag hier. Kinderstunde, liest deine Bibel, du betest. Du hast auch Gott irgendwie lieb, aber kein Ticket. Und am Ende genügt das nicht. Du brauchst Jesus. Und du kannst nicht zu jung sein, um zu Jesus zu kommen. Bete zu Jesus, dass er dich erlöst und dein ganz persönlicher Heiland wird. Jesus, rette mich. Mach mich zu deinem Kind. Mich ganz persönlich. Dass ich nicht nur so äußerlich überall mit dabei bin, sondern dass ich dich in meinem Herzen trage, wie es hier heißt, dass der Heilige Geist in deinem Herzen ist. Jesus, komm in mein Herz. Und die meisten, die wir hier sind, glaube ich, sind gerettet. Wie gut. Wir dürfen das kennen. Wir haben Jesus in unserem Herzen. Wir haben den Heiligen Geist von Gott bekommen. Er ist unser Heiland, er ist mein Heiland, er ist mein Erlöser. Und für uns ist dieser Abschnitt so ein herrlicher Trost. Und so eine riesige Ermutigung. Jesus bringt dich ans Ziel. Jesus opfert sich für dich. Jesus heiligt dich und Jesus macht dich vollkommen. Denn mit einem Opfer hat er die, die geheiligt werden, für immer vollkommen gemacht. Ist das nicht eine Ermutigung? Es liegt nicht an unserem Wollen und Tun und Anstrengen und Mühen. Jesus. Jesus bringt dich ans Ziel. Und da wünsche ich es dir, dass, und auch mir, dass uns dieses Wort Mut macht, in unserem täglichen Kampf gegen die Sünde auf ihn zu sehen. Er hat für dich bezahlt. Er hat dir seinen Geist gegeben. Er hat dir den Sieg über die Sünde und den Tod und den Teufel errungen und er macht dich vollkommen. Wie herrlich. Er ist es und ihm allein gebührt alle Ehre dafür. Amen. Lasst uns vor den Herrn kommen und beten.